alle diese Ansteckungsversuche, wenn man sie kontrolliert durchführt, mit den natürlichen Übertragungswegen scheitern.
Ich kann gesund sein und habe trotzdem Viren in mir. Heißt ja nicht, dass jeder Virus immer krank macht. Also ist die Frage, wie eine Negativkontrolle grundsätzlich aussieht.
Vielleicht ist es ja auch jetzt Zeit, dass auch in diesem Bereich wirklich eine Aufdeckung und eine Aufklärung stattfindet.
Mir reicht das für gewisse Virusgeschichten, davon auszugehen, dass ein Virus eine Übertragung macht von einer Krankheit, wenn die bei allen Patienten immer gleich abläuft.
Wenn ich die Negativkontrollen nämlich durchführe, sehe ich, dass auch bei den gesunden Proben genau das Gleiche passiert, was man den Viren bei den kranken Proben zuschreibt.
Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf ein, ja, was ganz Neues. Und zwar zum ersten Mal sind wir zu dritt, also ein neues Format. Und wir haben ein sehr spannendes Thema, nämlich mit der Oberfrage, existieren Viren, ja oder nein? Und habe dazu zwei spannende Experten eingeladen, die ihr beide auch von vorigen Videos kennt. Und ja, es wäre einfach nett, ihr beiden, wenn ihr euch kurz vorstellen würdet und auch wie eure Sicht der Dinge ist in Bezug auf Existenz von Viren. Simon, möchtest du anfangen?
Gerne. Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich finde das mal eine wichtige Geschichte. Man lebt ja nur aus Diskussionen und die müssen ja nicht immer einstimmig sein. Mein Name ist Simon Feldhaus. Wie man hört, komme ich aus Deutschland. Ich lebe aber jetzt schon seit 27 Jahren in der Schweiz. Ich bin ausgebildeter Schulmediziner, habe meinen Facharzt für Allgemeinmedizin in Deutschland gemacht, an der Universität im Saarland studiert, habe aber während meinem Medizinstudium schon eine Naturheilkundeausbildung gleichzeitig gemacht, sodass ich beide Welten seit ja, vielen, vielen Jahren, fast 30, mehr als 30, parallel leben kann und Erfahrung gesammelt habe. Das ist das, ich bin jetzt hier in der Schweiz, ich leite als Chefarzt die Paramed. Wir sind eines der größten verbliebenen integrativmedizinischen, ärztlich geführten Zentren zur Behandlung. Und zweitens bin ich Präsident der SSIMP. Wir sind die führende wissenschaftliche Fachgesellschaft für Anti-Aging- und Präventionsmedizin. Mhm. Und ja, also ich bin von meiner Ausbildung her und von meinem ganzen Wissen und Denken her Schulmediziner mit allem, was dazugehört, aber halt über das noch hinaus. Naturheilkunde, integrative Medizin und alles, was dazugehört. Ja, und Viren habe ich schon mal gesehen, habe ich mitgearbeitet. Wir haben mit Viren Experimente gemacht. Ich wüsste nicht, warum sie nicht existieren sollen. Also für mich ist das ein wissenschaftliches Thema, dass die Dinger halt da sind. Ich sehe sie natürlich nicht in live. Ich muss das mit Hilfsmitteln anschauen. Gehört für mich in die Gruppe wie Parasiten, Bakterien, also alles Erreger, die in der Regel Krankheiten. Damit setzen wir uns natürlich in der Medizin auseinander mit den negativen Eigenschaften der Krankheitserreger.
Okay, super. Ich danke dir.
Also noch vergessen, ich behandle auch ganz viele Patienten mit viralen Infektionen, mit Herpesinfektionen, mit HIV und Ähnlichem.
Ja, ja, okay. Ja, danke. Hast du mir noch ein paar Sachen erzählt, die ich noch nicht kannte. Ja, lieber Marvin, magst du dich noch kurz vorstellen?
Ja, gerne. Auch von mir erstmal ein Dankeschön auch für das Zustandekommen. Du hast gesagt, das gibt es sehr selten, dass so eine Pro-Kontra-Diskussion überhaupt gemacht wird, dass sich jemand bereit erklärt dazu. Das finde ich sehr, sehr gut. Genau, Marvin Haberland, ich hatte ja auch schon ein Interview mit dir, bin 33 Jahre alt, habe Ingenieurwesen studiert, das heißt, komme quasi aus einer ganz anderen Fachdisziplin, habe an der UC Berkeley in Kalifornien studiert und bin dann quasi über mehrere Zufälle, muss man sagen, oder Schicksalsschläge in das Thema der Schulmedizin und der kritischen Hinterfragung von schulmedizinischen Ansätzen und dann auch in der Virologie, Ernährungswissenschaften, so bin ich quasi da reingekommen. Ich habe an der UC Berkeley damals noch den Kerry Mullis kennengelernt, als er noch gelebt hat, den Erfinder der PCR. Der hat natürlich durch seine direkte, sehr kritische Art mich auch dann begeistern können und so bin ich dann eben ja auch sehr kritisch geworden in Bezug auf Viren und meiner Meinung nach, ich mache es ganz kurz, existieren Viren oder nicht, was man eigentlich sagen kann ist, dass der wissenschaftliche Nachweis unzureichend ist, weil wir nur durch indirekte Methoden Viren sozusagen darstellen. Und wenn wir aber das reale Experiment durchführen, also den realen Ansteckungsversuch zum Beispiel, da können wir die Hypothese, dass es Viren gibt, die man über die Luft zum Beispiel übertragen kann, nicht nachweisen. Alle diese Ansteckungsversuche, wenn man sie kontrolliert durchführt, mit den natürlichen Übertragungswegen scheitern, historisch immer. Und da ist schon mal die Frage zu klären, warum ist das eigentlich so? Warum scheitern diese Experimente immer, wenn die Krankheiten doch so ansteckend sind und wenn es die Viren doch gibt? Dann wäre noch die Frage zu klären, warum alle Studien, die kontrolliert durchgeführt worden sind, mit Masken zum Beispiel, scheitern. Das heißt, es gibt nie einen Unterschied zwischen der Gruppe, die Maske hat, und der Gruppe, die keine Maske hat, in guten RCT-Studien. Und übrigens gilt das auch für die Abstände oder die Hygiene. Das heißt, all diese Methoden, die eigentlich dafür da sein sollen, die Übertragung von Krankheiten zu blockieren, funktionieren immer nicht im Experiment. Und deswegen hat sich die Virologie vor etwa 70 Jahren dazu entschieden, mehr und mehr von dieser realen Forschung im Experiment wegzugehen, von diesen Ansteckungsversuchen auch, und macht im Prinzip alles im Labor, und da werden wir sicherlich ja heute auch zu sprechen. Die Labormethoden an sich sind an sich nicht falsch oder schlecht. Ja? Man kann das durchaus machen. Das Problem ist eben, wenn man nicht alle seine Methoden kontrolliert, mit Negativkontrollen, was das genau ist, können wir auch noch später besprechen, dann sind die Methoden an sich erstmal nicht wissenschaftlich. Also man kann daraus keine kausalen Schlüsse ableiten. Ja? Wenn ich die Negativkontrollen nämlich durchführe, sehe ich, dass auch bei den gesunden Proben genau das Gleiche passiert, was man den Viren bei den kranken Proben zuschreibt. Genau, aber so viel will ich erstmal sagen und mehr nicht. Und dann können wir auf die einzelnen Punkte Step by Step eingehen.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Einführung. Du bist ja auch direkt ins Thema eingestiegen. Simon, was kannst du dazu sagen, zu dem, was gerade Marvin mit uns geteilt hat?
Also wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anschaut, ist ja sehr komplex alles. Und natürlich müssen wir immer wieder berücksichtigen, was wissen wir heute, was wissen wir nicht. Also Viren sind so klein, dass man sie nicht sehen kann, schon gar nicht mit dem Lichtmikroskop, aber elektronenmikroskopisch eben schon. Und spätestens mit der Kristallo-Röntgengrafie sieht man dreidimensional, und wir haben jetzt ganz neue Techniken, wo man Virenstrukturen dreidimensional sehen kann, aber nicht im Lichtmikroskop. Sie sind dafür zu klein. Sie sind also der optischen Verschaffung nicht zu sehen. Zu diesen Versuchen, es fing ja an mit Edzard Jenner. Der hat Pockenvirus entdeckt und hat aus den Pocken der Patienten, die Flüssigkeit entnommen, gesunden gespritzt und danach eine entsprechende Immunität erzeugt. Dann gab es Tabakmosaikvirus, das ist das bekannteste Virus überhaupt, sitzt auf den Tabakpflanzen. Wenn ich da von der einen Pflanze das auf das Blatt der nächsten Pflanze übertrage, gibt es genau die gleiche Krankheit. Dann hat man eine spezielle Untersuchung gemacht. Es sind natürlich alles aus den Geschichten 18. bis 19. Jahrhundert fing das an, wo man noch nicht so viel wusste. Aber dann kam Dmitri Iwanowski, der war 1892, und dort gab es zum ersten Mal einen speziellen, den sogenannten Chamberlain-Filter. Das war ein Filter, der ganz kleine Poren hat, wo fast nichts durchgeht, keine Bakterien. Der hat dann diese Flüssigkeit der Tabakpflanzen durch diesen Filter geleitet und wieder auf die Tabakpflanzen übertragen, weil so überträgt sich der Virus Blatt zu Blatt. Die haben ja keine Atmung. Dummerweise war es immer noch infektiös, sodass man darauf schließen konnte, dass das noch kleiner sein musste als diese Mini-Mini-Mini-Poren, die halt Bakterien abgefangen haben. Sehen konnte man allerdings immer noch nichts, natürlich nicht, sondern man hat dann gesehen, dass diese gefilterten Dinger trotzdem alle infektiös waren. Das ist so diese Weitergabe des infektiösen Materials von in dem Fall Blatt zu Blatt. Dann kam natürlich Gelbfieber. Das war dann so die erste menschliche direkte Geschichte, waren Ende 19. das Jahrhundert, wo im Kubakrieg mit Spanien sehr viele Menschen oder Soldaten an dieser mysteriösen Krankheit starben. Die wurden ganz gelb, daher kam der Name Gelbfieber. Mhm. Man hatte das Gefühl, es wird dann von Stechmücken übertragen. Dann hat man wieder das Gleiche gemacht. Das war James Carroll. Der hat das Blut von diesen Patienten, die dieses Gelbfieber hatten, genommen, auch wieder durch diesen damaligen Filter durchgejagt und wurde wieder in den Patienten gegeben, wieder infiziert worden. Damit konnte man eben feststellen, okay, die Dinger müssen kleiner sein als Bakterien. Mehr konnte man nicht sagen, man konnte es ja nicht sehen. Erst als dann das Elektronenmikroskop, das war irgendwie 1930 oder so, als man das Elektronenmikroskop entdeckt hatte, war es zum ersten Mal überhaupt möglich, die Dinger zu sehen, weil das ja so klein war. Und das war eine spezielle Geschichte, wo ich glaube, dass der Mann hieß Knoll oder sowas, die haben eine Nanogoldpartikel genommen, weil Elektronenmikroskop, da, das wird mit Elektronen unter Vakuum angeschaut. Wenn ich normales Gewebe da reingehe, verbrennt das. Also musste ich zuerst diese Viruspartikel, dieses Virusserum mit Gold befestigen, also Nanopartikel, dass das fest ist. Jetzt konnte man die Elektronen ablenken und hat es dann gesehen. Also die erste optische Darstellung, wenn man es als Optik nennen will, ist natürlich nicht Licht, sondern Elektronenmikroskopie. Die war so um die 1938, 1940 etwa, wo man das eigentlich gesehen hat. So ging das dann immer weiter, bis dann eben irgendwann diese Kristallographie, also erst waren so Röntgenbeugestudien von Rosalina Franklin und dann kam später diese Kristallographie-Geschichte, wo man dann, das ist eine ganz spezielle neue Röntgen, also neu, mittlerweile auch nicht mehr, damals war es eine ganz neue Röntgentechnik, wo man mit dieser Kristallographie weitere Dinge hat sehen können. So ging das jetzt weiter. Es gibt halt viele, viele mittlerweile andere Techniken, um es darzustellen. Es gibt eine ganz neue Geschichte, die sogenannte Kryoelektronenmikroskopie ist jetzt der modernste Stand, wo man die Herpes-Simplex-Viren geschaut hat. Ja, und ich persönlich habe es im Alltag das halt erlebt, wenn jemand eine Gürtelrose hat. Das sind auch so Bläschen, das ist eine Viruserkrankung. Man öffnet die Bläschen, nimmt das auf den Finger und tut es auf die Haut, gibt das da nicht bei jedem Patienten, das hat ja was mit Immunsystem zu tun, gibt das eben die genau gleiche Erkrankung. Wenn ich eine Slippeblörte, die heißt das hier in der Schweiz, so eine Virusblase an der Lippe, die man vielleicht so vom Skifahren in der Sonne mal gesehen hat, wenn man die öffnet, die Flüssigkeit herausnimmt, erstens im Elektronenmikroskop sieht man bei jeder Flüssigkeit genau das gleiche Bild, nämlich die Herpesviren. Und wenn ich die halt auf mich übertrage, dann habe ich ein relativ hohes Risiko, dass genau das gleiche passiert.
Ach so, okay. Ja, vielen Dank dafür. Das heißt, du hast also praktische, also es gibt, ne, nach dem, was du gerade geteilt hast, ja praktische Untersuchungen, die einfach die Übertragung von Viren eben bestätigen. Und du kannst es auch, hast es auch selber eben in der Praxis erlebt, wie im Beispiel jetzt von Herpes, Lippenherpes oder von Gürtelrose,
ja,
dass man eben diesen Erreger oder der Erreger in diesem Virus halt einfach durch die Direktübertragung.
Das kann man diskutieren, was ist es für ein Erreger, aber dass in der Flüssigkeit was drin war, was halt so, ich habe ja nicht den Virus gesehen. Also ich habe jetzt mehrere Fälle gehabt, das Kind hat beim Großvater so ein Ding angefasst und hatte nachher dasselbe bei sich. Also reale Fälle. Jetzt kann man diskutieren, was ist das?
Ja,
das
genau.
Das ist eine andere Frage.
Ja, okay. Marvin, was sagst du dazu?
Genau, also ich gehe jetzt auf ein paar Punkte konkret ein, weil ich mir schon gedacht habe, dass sie natürlich kommen. Also das Tabakmosaikvirus, dazu kann ich sagen, in der Primärpublikation, also in der Originalpublikation von Adolf Meyer 1886, schreibt er selber, dass das bei Pflanzen im Feld niemals funktioniert hat, ja, diese Übertragung nachzuweisen. Das heißt, es ging ausschließlich nur dann, wenn er die Pflanzen sozusagen im Labor hatte und sie verletzt hat, ja. Und auch ohne Kontrollexperimente. Bei dem Iwanowski, der auch angesprochen wurde von Simon, mit den Filtrationsnachweisen, dort gab es ebenfalls keine Negativkontrollen. Das heißt, gleich behandelte Pflanzen, die man auch sozusagen anschneidet, ja, und verletzt und die man aus dem gleichen Extrakt von gesunden Pflanzen komplett gleich behandelt, verblindet und so weiter und so fort. Das heißt, hier ist einfach wissenschaftlich sauber, ist das halt nicht. Und wie gesagt, die Autoren geben ja selber zu, dass das wirklich in der Natur im Feld so nicht funktioniert hat. Ja? Wenn sie die kranken Pflanzen neben den gesunden hatten, gab es nie eine Übertragung. So. Und was wir bei Next Level immer auch argumentieren, ist, dass der Ansteckungsversuch, der muss ja so designt sein, dass er auch die Natur oder die Realität nachahmt. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwas ins Gehirn spritze von einem Affen oder irgendwas in die Lunge pumpe von einem Tier, ist schon klar, dass da Symptome entstehen. Aber wenn ich das wirklich einfach nur über ein reales Kontaktexperiment laufen lasse, da ist die Übertragung experimentell nicht nachweisbar. Es kann sein, dass Simon Erfahrungen gemacht hat. Wir alle kennen das ja auch aus dem Alltag, dass der Freund oder die Freundin kommt oder ich bin irgendwo, wo Leute krank waren, dann bin ich danach auch krank. Ja, ich kenne das ja selber. Das bestreite ich auch gar nicht. Was ich bestreite, ist, dass im Experiment, wenn wir wirklich die Variablen fixieren und wirklich wissenschaftlich analysieren wollen, ist das tatsächlich diese diese Übertragung von Partikeln oder von Flüssigkeiten, das funktioniert so nicht. Das bedeutet mit anderen Worten, wenn ich wissenschaftlich denke, dann muss die Lösung oder die Ursache für Symptome woanders sein. Ja? Die muss andere Gründe haben. Die kann nicht diese einfache materielle Übertragung von Partikeln sein. Das war der Punkt zu Tabakmosaik und Iwanowski. Dann hatte Simon das Thema der Elektronenmikroskopie auch angesprochen. Er hatte zu Recht gesagt, Elektronenmikroskopie so Anfang, also 30er, 40er Jahre ging das eigentlich richtig los. Dann gab es viele Studien, wo Virologen ehrlich gearbeitet haben in der Frühzeit der Elektronenmikroskopie. Haufenweise Paper, auch zum Poliovirus und so, wo immer geschrieben wird von den Autoren, pass auf, wenn wir die gesunden Proben nehmen, was sie immer als normales Gewebe bezeichnen, wir sehen die exakt gleichen Bilder im EM, ununterscheidbar, ja, das schreiben die in den Publikationen, ich kann das auch gerne teilen, hier am Bildschirm, habe ich alles mitgenommen, diese Studien aus der Zeit und nicht nur bei Polio, auch bei anderen EM-Bildern sieht man die exakt gleichen Strukturen. Bei Masern wurde das auch von Rustigan et al., von Enders und Pebels, von Magnus und Bech, alle Autoren haben das alle geschrieben, dass in den Negativkontrollen bei den gesunden Proben exakt die gleichen Strukturen zu sehen sind, sowohl im zytopathischen Effekt, also in der Zellkultur, als auch bei den elektronenmikroskopischen Aufnahmen, kann man das nicht voneinander unterscheiden, diese Bilder. Das hatte ich ja auch schon mal in einem Interview mit dir, Matthias, angesprochen, dass wenn man die Negativkontrolle durchführt, dass man den Unterschied dann nicht sieht. Ja? Die Virologen machen das aber in der Regel nicht, schon gar nicht in der heutigen Zeit. Früher, wie gesagt, wurde das hin und wieder mal gemacht, aber weil das immer wieder sozusagen ja, die Party beendet hat, ja, macht man das einfach heute sehr ungern. Und die Virologen reagieren auch sehr genervt, wenn ich sie darauf anspreche oder wenn ich Informationsfreiheitsanfragen an das RKI schicke oder ans BMG, die ich ja alle abgesendet habe. Und ich habe das hier schwarz auf weiß, ich kann das gerne zeigen, schwarz auf weiß beantwortet vom Robert-Institut, vom BMG, von allen anderen weltweiten Playern. Sie machen keine Negativkontrollen, weder bei den Elektronenmikroskopen noch bei der Zellkultur noch bei der Genomsequenzierung, dem dritten Schritt, der quasi jetzt dazugekommen ist bei der Virologie. Nirgendwo werden Negativkontrollen gemacht und wir haben genug Beweise, dass, wenn man diese Negativkontrollen macht mit den gesunden Proben, dass man dann die gleichen Viren sieht, ja, die gleichen Strukturen sieht, die gleichen Genomsequenzen errechnen kann. Ich kann aus den Proben Masern und HIV berechnen, die aber eigentlich SARS-CoV-2-Proben waren, ja, so. Zum Beispiel. Also das haben wir selber alles nachgerechnet mit den entsprechenden Softwareprogrammen, mit den Assemblern, Megahit, Trinity und wie sie alle heißen. Das ist also, ja, die Virologen bestätigen das sogar auch dann, wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie, ja, wir haben tatsächlich auch in negativen Proben die Sequenzen gefunden und so. Also haben das alles schwarz auf weiß eingeholt. Meine Kritik ist also, wir denken wirklich ganz krass wissenschaftlich. Und wenn es diesen wissenschaftlichen Nachweis nicht gibt, ja, mit den entsprechenden Methoden, die dazugehören, also zum Beispiel die Negativkontrolle, da muss ich einfach sagen, reicht mir das persönlich nicht aus, weil ich weiß nur zu gut, dass Hypothesen, die sich erstmal sehr gut anhören und sehr logisch anhören, nicht unbedingt der Realität entsprechen müssen. Und wenn ich es wirklich wissen will als Wissenschaftler und das Experiment entsprechend aufbaue und aufziehe und sich das Ergebnis dann eben nicht bestätigt, dann muss ich auf eine andere Erklärungssuche gehen. Ja, was könnte es denn noch sein? Und nicht mich auf diese Viren die ganze Zeit fixieren, die wissenschaftlich eben problematisch sind, ja, beim Nachweis. So, jetzt, das war erstmal meine Antwort jetzt auf diese Dinge.
Okay. Sehr spannend. Simon, wie siehst du das?
Ja, der Punkt ist ja immer, was versteht man an der Negativkontrolle? Also bloß weil ich keine Krankheitssymptome habe, heißt ja nicht, dass ich kein Virus in mir trage. Der Virus ist ja nur immer das, was das Milieu hergibt. Also ich kann gesund sein und habe trotzdem Viren in mir. Heißt ja nicht, dass jeder Virus immer krank macht. Also ist die Frage, wie eine Negativkontrolle grundsätzlich aussieht. Die Frage ist, wie man es halt anders erklärt. Das ist der andere Punkt. Was ist es denn dann? Also man hat ja mehrere Untersuchungen gemacht, die wissenschaftlich klar gewesen sind. Ein Patient hatte eine infektiöse Mononukleose. Man hat das Blut entnommen, einem anderen Patienten gespritzt. 4 Tage später identisch das gleiche Krankheitsbild. Das gleiche wieder gemacht. 4 Tage später identisch das gleiche Krankheitsbild. Das ist das Kochsche Postulat. Negativkontrolle, was immer da für eine Negativkontrolle machen. Der Patient hat ja Symptome. Also wenn ich von einem gesunden Blut auf einen gesunden übertrage, kriegt er keine Mononukleose, aber das ist ja keine Negativkontrolle. Also ich kann ja bei bestimmten Dingen gar keine Negativkontrolle machen, weil der Patient ist ja krank. Also ich kann ja nur aus einem kranken Patienten etwas übertragen auf einen gesunden, der wird dann gleichförmig krank. Jetzt ist die Frage, was ist das? Vielleicht gibt es noch andere Erreger als Viren. Wenn man aber nichts anderes im Blut findet, sondern bei beiden dann die gleiche Dinge im Blut findet, nämlich Mononukleose-Viren, erscheint mir das, hat das eine gewisse Logik, auch wenn es nicht für alles, obwohl ich auch sehr wissenschaftlich denke, es gibt nicht für alles doppelblind randomisiert kontrolliert, sonst würden wir keine Herzwiederbelebung machen. Es gibt keine randomisierte Doppelblindstudie, die beweist, dass eine Herzmuskelkompression das Leben rettet. Also es gibt natürlich gewisse Grenzen für Studien, wo nicht immer alles doppelblind beweisbar ist, sich aber die Realität gezeigt hat. Mir reicht das für gewisse Virusgeschichten, davon auszugehen, dass ein Virus eine Übertragung macht von einer Krankheit, wenn die bei allen Patienten immer gleich abläuft.
Wenn das so wäre, würde ich dir zustimmen, aber ich kenne halt diese Publikation, die du jetzt ansprichst, nicht. Also, dass man wirklich Blut von einem Kranken genommen hätte und das injiziert und dann die gleichen Symptome entstehen. Und die Negativkontrolle.
1950 hat man das gemacht.
Ja, schick mir die Studie gerne, ich schaue mir das an, aber die Sache, die ich wahrscheinlich direkt da drin finden werde in der Studie, ist, dass keine Negativkontrolle gemacht wurde. Das heißt,
was ist eine Negativkontrolle bei sowas?
Eine Negativkontrolle heißt, dass ich den gleichen Versuchsaufbau parallel mitführe, weißt du ja auch, was das bedeutet, dass ich eben ausschließe, dass der reine methodische Ablauf in diesem Experiment zu den Symptomen geführt hat. Ja, das heißt, die Forscher, die das am Ende auch begutachten, sollen auch nicht wissen, wer hat jetzt eigentlich die kranke Probe injiziert bekommen, und der Patient selber soll das eben auch nicht wissen. Und wer hat jetzt die gesunde Probe injiziert bekommen? Ja, das bedeutet, der Placebo-Effekt ist ausgeschaltet. Mhm. Ja, bei den Versuchspersonen, bei den Leuten, die das am Ende begutachten sollen, also ob das jetzt Symptome waren oder nicht, die sollen auch nicht wissen, wer es wer. Ja, das ist eigentlich ziemlich simpel, damit man eben die sogenannten Verzerrungseffekte, die auftreten können, also das Bias auf Englisch gesagt, damit man das abstellt. Das ist ja klar, und damit man auch ausschließen kann, dass die Injektion an sich schon diese, zum Beispiel diese Symptome erzeugt hat oder das fremde Blut oder was auch immer. Ja, also einfach wissenschaftlich sauber zu arbeiten. Und meine Frage ist halt, warum wird das immer nicht gemacht? Ja, das kostet kein Geld. Das ist so einfach, das mitzuführen und die Verblindung sicherzustellen. Das wäre ein Klacks. Das wäre so einfach. Ja, und das ist bei diesen ganzen Experimenten immer nicht der Fall. Und wie gesagt, wenn man es kontrolliert durchführt, in den großen Ansteckungsexperimenten, die gemacht worden sind, da lässt sich diese Übertragung so nicht zeigen. Ohne jetzt Injektion zum Beispiel. Ne? Reine Kontaktversuche, wo man sich anspuckt, sich küsst, sich Speichel austauscht und sich berührt und zusammen in einem Zimmer schlafen muss. Und all diese Versuche wurden ja alle gemacht. Da hat das halt nie funktioniert. Und deswegen dränge ich, und wir bei Next Level drängen so darauf, dass wenn etwas injiziert in jemanden oder ins Gehirn spritzt, in die Lungen pumpt und was die Virologen alles machen, dann sind die Negativkontrollen erst recht wichtig, weil ich hier einen komplett unnatürlichen Eingriff vornehme, eine Intervention, die an sich schon das Problem und das Symptom erzeugen kann. Ne? Deswegen sind wir da so kritisch und so vorsichtig, ja, weil wir ja gesehen haben, dass die echten Ansteckungsversuche sozusagen mit dem natürlichen Weg, die sind immer gescheitert, bei Masern, bei Windpocken.
Was ist mit den Masernpartys? Also ich kenne ganz viele Eltern, die Masernpartys machen. Ein Kind hatte Masern. Die laden 10 Kinder ein, 8 davon eine Woche später genau die gleichen Symptome.
Ich kann dir nur sagen, dass die Kontaktexperimente zu Masern gescheitert sind. Von dem Sellatz zum Beispiel, Publikation der Frühzeit der Virologie. Er schreibt das ja auch selber in Java, im Journal. Ja, genau. Und zu den Masernpartys sage ich, wenn das, ich kenne auch Leute, die das gemacht haben, wo nichts passiert ist. Also es gibt ja immer beide Outcomes. Es gibt ja immer die, wo dann was passiert und die, wo nichts passiert. Mhm. Und wenn was passiert, ist immer die Frage zu klären, okay, war das vielleicht eine Umgebungsvariable, die einfach dazu geführt hat, dass diese Symptome entstehen? Zum Beispiel, waren die Kinder alle gleichzeitig neu eingeschult zum Beispiel? Oder sind die alle gleichzeitig im Kindergarten gewesen? Haben sich vielleicht irgendwelche psychischen Faktoren verändert bei den Kindern. War die Ernährung ähnlich? War das Klima ähnlich? War die Temperatur ähnlich? War die Strahlung in der Umgebung ähnlich? All diese Faktoren, die muss man ja alle im Prinzip, die kann man nur vernünftig erforschen, wenn man sehr sauber wissenschaftlich arbeitet und die Experimente kontrolliert. Und deswegen ist das so wichtig bei den Virologen, dass sie sauber arbeiten müssen. Mhm. Weil dann, ansonsten kann man ja immer sagen, es war ein Virus. Ja, so, das kann man im Prinzip immer sagen. Und ja, das ist im Prinzip die Hauptkritik bei mir und bei uns. Dass, wir lehnen nicht grundsätzlich die Vorstellung ab, dass es Viren geben könnte, ja, ganz und gar nicht. Aber wir wollen, uns reicht halt der Beleg, der bisher so erbracht wurde, nicht aus, weil wir sehen, bei den Negativkontrollen, die wir ja selber durchgeführt haben, die ein Stefan Lanker durchgeführt hat, die in den USA, an der Harvard-Uni und so weiter auch durchgeführt worden sind, die wir selber, wie gesagt, in Deutschland, in China, in der Schweiz, in Auftragslaboren, da sieht, und auch die Virologen selber bestätigen das. Sie können diese Bilder im Elektronenmikroskop dann nicht unterscheiden, wenn sie die Probe von einem Gesunden gleich behandeln, den gleichen Antibiotika zusetzen, die gleichen Zellkulturmedien, die Nährbodenlösung abziehen am Ende, ja. Wie du gesagt hast, sie brauchen irgendeinen, sie müssen das mit Metall bedampfen, zum Beispiel bei den Elektronmikroskopen oder mit kolloidalen Gold, ja, versehen und so, damit das überhaupt funktioniert. Sie müssen das Wasser komplett entziehen, weil das im Vakuum ist. Sie müssen die Probe fixieren, manchmal wird die eingefärbt. Also da werden so viele Dinge gemacht, dass ohne Negativkontrolle, sorry, aber da muss ich einfach sagen, da kann das, was ich sehe, kann ein Artefakt sein, das kann alles sein. Und das bestätigen ja auch die Virologen, wenn sie es machen, ununterscheidbar, ja. Zum Beispiel bei der Polio-Studie schreiben sie selber, die gleichen Bilder sind zu sehen bei den gesunden Proben, ja, exakt die gleichen. Insofern auch, du hast jetzt auch das Kryo, die Kryo-Elektronenmikroskopie angesprochen, also sozusagen die neueste Elektronenmikroskopie, wo man relativ, sag mal, sachte mit der Probe umgeht, wo jetzt nicht so viel damit gestresst werden muss wie früher. Aber auch da, ich habe jetzt die allerneueste oder eine der neuesten Herpes, weil ich hatte einen Beitrag von dir bei QS24 gesehen, wo du über das Herpesvirus sprichst. Mhm. Deswegen habe ich mir mal die neueste Studie zum Herpesvirus mit der Kryo-Elektronmikroskopie angeguckt. Und auch da sieht man in dieser Studie, die ist von, schau mal gerade, die heißt Three-Dimensional Structure of Herpes Simplex Virus from Cryo-Electron Tomography und so weiter und so fort. Auch in dieser Studie werden Zellkulturlinien geführt, wo man die Probe erstmal in Zellkultur, VRO-E6-Zellen, mit 10% fetalem Rinderserum kultiviert, ja, und dann senkt man die Nährbodenlösung ab am Ende.
Ja, man kann ja Viren brauchen Zellen zum Leben. Also ich kann ja Virus nicht in Wasser tun.
Ja, klar, aber dann muss ich ja eine gesunde Probe nehmen, wo von einem Patienten oder von mehreren Patienten, weil du hast ja auch richtig gesagt, komplett richtig, wie will ich eigentlich feststellen, dass bei der Negativkontrolle und ich eine gesunde Probe nehme, dass da nicht irgendwie zufällig auch ein Virus drin ist. Ja, völlig klar. Da müsste ich aber irgendwie eine Gruppe nehmen, die groß genug ist. Ja, genau. Zum Beispiel von 20 bis 50 Gesunden. Ja. Statistisch und wenn ich aber in all diesen gesunden Proben auch die Viren sehe, ja, ist dann schwierig. Ja, das heißt, man musste schon zeigen, dass es einen statistischen Unterschied gibt, der signifikant ist. Ja. Und das wird halt nie gemacht, auch nicht in dieser neuen Studie hier. Da gibt es keine Negativkontrolle. Es wird einfach nur die Probe genommen. Die wird in der Zellkultur kultiviert. Und dann wird das Elektronenmikroskop ausgepackt und das war's. Ja, da wird keine Negativkontrolle gemacht. Mhm. Und deswegen aus meiner Sicht eben wissenschaftlich ziemlich schwach. Also ich würde sogar sagen, relativ schwache Evidenz dann. Ja, dann gibt es noch andere Studien bei Herpes, habe ich mir auch angeschaut. Da wird dann zum Beispiel, bevor das ins Elektronenmikroskop gegeben wird, werden noch Antikörper dazu gegeben. Das ist dann auch nochmal ein Schritt, den man negativ kontrollieren müsste, ob, wenn ich sogenannte unspezifische Antikörper dazugebe, ob dann ein anderes Bild im Elektronenmikroskop entsteht. Also das meine ich, wenn ich Negativkontrolle sage, dass man halt möglichst versucht, ja, die Variablen zu kontrollieren, ob die nicht das Virusbild erzeugen, sozusagen.
Ja. Also eben, das sehe ich auch so, das finde ich auch durchaus kritikbedürftig. Was für mich dann so bleibt, ist, wie erklärt man Ebola? Da sind jetzt alle Bedingungen identisch. Das ist in Afrika, die essen annähernd gleich, die leben alle gleich. Einer infiziert sich, nach einer Woche habe ich 30 Tote in einem gleichen Setting. Da ist ja nicht, da kommt keiner eingeflogen, bis die WHO kommt, dauert das eine Zeit. Die sind alle an der gleichen Krankheit verstorben.
Ja, das Problem bei solchen Dingen ist immer, dass es immer eine sogenannte Epidemie Theorie ist, also eine Beobachtung, eine reine Beobachtung. Das heißt, ich weiß gar nicht, ey, welche Variablen waren eigentlich alle am Start? Vielleicht haben die irgendwie, wurden die vergiftet, es war eine unreine Toxizität im Wasser dort, in der Nahrung, was haben die gegessen? Das ist also so unspezifisch, dass ich das wissenschaftlich gar nicht erfassen kann, das weißt du ja auch. Das heißt, wir leugnen auf keinen Fall, dass es sowas gibt, ja, dass es irgendwie ein Outbreak an einer Stelle gibt, dass halt mehrere da ein Problem haben, aber nicht im Sinne einer viralen Übertragung, sondern wir schauen halt immer, oder wir grenzen die virale Übertragung an sich nicht aus als Hypothese, aber wir schauen halt auch immer ganzheitlich, okay, was könnte da noch passiert sein? Und es gibt halt diese Berichte über Ebola oder über andere Viren, die tauchen halt meistens in sehr, sag mal, verarmten Gegenden auf, wo auch die Leute sehr nah schon an dieser westlichen Standard-Brot- und Mehlernährung dran sind. Wenn du zu den Naturvölkern gehst, in Kenia, in Tansania, die Hadza, die Akie und die Maasai, wie sie alle heißen, die jeden Tag frisches Blut und Milch trinken und Fleisch essen und Honig essen und all so ein Kram, die haben irgendwie nie diese Probleme, komischerweise, ja. Die fernab der westlichen Zivilisation leben. Das heißt, auch hier wäre ich sehr vorsichtig, und wir wissen ja auch, dass dort, wo diese Berichte meistens herkommen, dass da auch sehr stark, ja, die Gates Foundation und andere sehr stark schon vertreten sind mit ihren Impfprogrammen, mit ihren Wir retten die Weltprogrammen, ja, Brot für die Welt und was auch immer. Das heißt, ich wäre sehr vorsichtig, hier einfach eben diese Virushypothese zu kaufen. Ja, ich würde das erstmal genau mir anschauen wollen. Und deswegen schaue ich halt auf die harten klinischen Daten und die Studien, die uns vorliegen. Und aus denen kann ich eben nicht diese Virushypothese bestätigen. Also das ist halt meine Position. So, ich will überhaupt nicht aberkennen, dass du diese persönlichen Erfahrungen gemacht hast mit deinen Patienten und dass du das im Alltag gesehen hast. Aber wenn man es halt im Experiment, dann wäre meine Frage an dich wäre, warum funktioniert das dann halt im kontrollierten Experiment nicht? Also vielleicht, warum, also verstehst du, was meine Kritik daran ist?
Ja. Ja, die Frage ist, welche kontrollierten Experimente hat man wo wie schon mal gemacht? Was wahrscheinlich ein großes Thema ist, wen interessiert das noch? Das könnte noch interessant sein. Insofern müsste man, ich persönlich bin überzeugt, das würde funktionieren, aber man müsste es mal ausprobieren. Und wahrscheinlich muss man schon davon ausgehen, interessiert das momentan keinen, so ein kontrolliertes Experiment zu machen. Wäre interessant für eine neutral finanzierte Forschung. Also Pharmaindustrie wird das nicht bezahlen, warum sollten sie? Also müsste hier in der Schweiz hätten wir den Nationalfonds, so eine staatlich bezahlte Forschung, die solche, ja, wir nehmen 10 Patienten mit Herpes, machen das, und 10 Patienten ohne Herpes machen das Gleiche, übertragen also flüssig. Die Frage ist, was will ich da übertragen? Das ist jetzt schwierig, weil beim kranken Patienten übertrage ich ja die Flüssigkeit von einem Herpesbläschen. Ein gesunder Patient hat ja kein Herpesbläschen, also was übertrage ich da?
Man könnte eine andere Körperflüssigkeit nehmen. Das wäre dann zwar auch keine perfekte Negativkontrolle, ja, gebe ich zu, aber es wäre immerhin eine, mit der man erstmal. Auch
Speichel oder so könnte man
möglich. Genau, also ja, oder Lymphflüssigkeit oder Blut oder was auch immer, ja. Ist erstmal nicht so wichtig, weil wenn da der Unterschied dann nicht auftritt, dann, ne, können wir sagen, alles klar, wir können aufhören. Wenn der Unterschied auftritt, dann kann ich immer noch als harter Kritiker Marvin Haberland sagen, Moment, die Negativkontrolle, ja, also, aber nicht mal, wir sind ja nicht mal da angekommen an diesem Step, ja. Das heißt, wir reden, genau. Das heißt, erstmal könnte man als Negativkontrolle Entzündungswasser zum Beispiel nehmen, ja, von anderen Stellen.
Ja, klar.
Oder so.
Das könnte man natürlich mal ausprobieren.
Genau. So, und das ist halt, ich habe auch mit dem RKI jetzt telefoniert, letzte Woche wieder 2 Stunden lang. Ich habe da ja ein Ombudsverfahren am Laufen, wegen der Verletzung der wissenschaftlichen Regeln, und die prüfen das gerade, ob sie oder wie sie in Zukunft Negativkontrollen durchführen können, ja, oder sollten oder auch nicht, ja, das ist gerade in Klärung, aber das ist Fakt, dass es diese Negativkontrollen so nicht gibt mit den gesunden Proben, und wir sehen ja historisch, ich habe ja gerade einige Studien genannt, aber es sind noch viel mehr, in den ganzen historischen Virologenstudien, wo die Negativkontrollen mit den gesunden Gewebe, gesundes Affengewebe, gesundes Humangewebe gemacht werden, kann man das halt nie unterscheiden im EM oder im zytopathischen Effekt oder so. Also das ist halt das Problem, was wir dann haben, wo wir sagen, es ist halt nicht spezifisch, ja. Also Ja, und ja, ein weiteres Problem ist, dass die ganz moderne, die Genomsequenzierung, ich weiß nicht, wie du zu dem Thema stehst, aber das ist eine reine rechnerische Geschichte am Computer, wo man ja auch sieht, dass aus den gleichen Rohdatensätzen, also wenn ich jetzt eine Probe nehme von einem Kranken und gebe diese Probe in ein Sequenziergerät und mache daraus eine Genomsequenzierung, benutze aber zwei verschiedene Softwareprogramme. Zum Beispiel einmal. Ja, aber zwei unterschiedliche Softwareprogramme, gebe denen aber die exakt gleichen Rohdaten. Dann kriegen die zwei komplett unterschiedliche Genome raus. Also zwei unterschiedliche virale Genome, teilweise über 100, also das eine ist doppelt so lang wie das andere im Kontext. Mhm. Das heißt, auch da ist ja völlig klar, Moment mal, wir können eigentlich zwei Programme, die die gleiche Aufgabe haben, ja, das virale Genom zu finden, komplett unterschiedliche Ergebnisse errechnen. Ja. Und der Bioinformatiker, der da sitzt, ja, der kann ja beliebig die Werte einstellen, den sogenannten Karma-Wert oder andere Werte, die die Überlappungswahrscheinlichkeit bestimmen, ja, wie viel noch überlappt werden darf, zu welcher Wahrscheinlichkeit. Das heißt, hier, also das ist einfach so willkürlich, dieses ganze Konstrukt. Wenn man die Bioinformatiker vor dem Computer verblinden würde und denen nicht sagen würde, welche Probe ist jetzt von wem, also verstehst du was?
Wo das wäre mal interessant, das zu machen. Also ja. da sehe ich auch, vielleicht traut sich keiner, wäre mal interessant. Aber sowas müsste man mal versuchen herauszufinden, wie das geht. Ja.
Marvin, nochmal kurz zu dem, es gibt ja ein paar Preise, die ausgesetzt wurden. Ne? Also zum Beispiel hat ja der Stefan Lanker eben einen Preis ausgesetzt, ich glaube 100.000 Euro für den Nachweis der Existenz des Masernvirus. Oder Hans Tulzin hat einen auch 100.000 Euro Preis ausgesetzt für den Nachweis von der Existenz des Coronavirus. Und sie haben ja dieses Geld nicht ausgegeben, ne? Beziehungsweise ist dieser faktische Nachweis ja nicht erbracht worden. Mhm. Also bekannt, wie erklärst du dir das, Marvin? Also bekannt genug war es ja, ne? Und ich meine, 100.000 Euro ist jetzt auch nicht ganz wenig. Es gab, glaube ich, einen, der hat bei Dr. Stefan Lanker behauptet, er würde das nachweisen, hat das aber, glaube ich, verloren dann. Ne?
Ja, da stimme ich Simon zu. Es ist wahrscheinlich so, wie er sagt. Das interessiert einfach die etablierte Lobby und die etablierte Pharmaindustrie interessiert das einfach nicht. Es ist egal, was man da zeigen würde. Es ist egal, wie hart man sie widerlegt, an welchen Ecken und Enden man sie widerlegt. Das ist einfach egal. Es läuft einfach weiter. Und was ist da passiert? Also bei Stefan war es so, der hatte dann den Arzt, den Badens, der hat 6 Publikationen, glaube ich, waren das eingereicht. Und dann ist es zu einem Gerichtsverfahren gekommen, weil Lanker das Geld nicht ausgezahlt hat, weil er gesagt hat, hier ist kein Beweis für ein Virus in diesen 6 Publikationen enthalten. Und das Gericht hat dann im Prinzip die wissenschaftliche Beweisaufnahme eröffnet, hat einen Virologen eingeladen als Sachverständigen, den Dr. Pobielski von der Uni Rostock, also den Chef da von der Mikrobiologie und Virologie. Und der hat vor Gericht ausgesagt, das steht im Protokoll, dass alle diese Studien vermissen die Negativkontrollen. Und der hat auch ausgesagt, dass die Genomsequenz kein Nachweis für ein Virus ist. Und das hat mir das Bundesgesundheitsministerium erst vor 3-4 Wochen auch nochmal bestätigt, dass das so ist, dass das eben kein Virusnachweis ist. Und das Gericht hat dann also in der obersten Instanz, Oberlandesgericht Stuttgart, hat dann entschieden, dass in diesen 6 Publikationen, also in den einzelnen Publikationen, kein Nachweis für das Masernvirus ist, ja, und deswegen die Auslobung nicht stattfindet, ja, der Preis nicht abgewonnen wurde, weil Stefan das halt so formuliert hat, dass es eine Publikation vom Robert-Koch-Institut sein muss und dass es halt auch eine Publikation sein muss. Das Gericht hat dann gesagt, ja, der Nachweis wäre zwar nicht in einer Publikation, deswegen kein Preisgeld, aber in allen 6 zusammen wäre der Beweis erbracht. Jetzt muss man sich aber vorstellen, dass der Pobielski, also der Sachverständiger, der hat vor Gericht gesagt, dass in keiner dieser 6 Studien die Negativkontrollen erbracht wurden. Jetzt muss man sich mal überlegen, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0 ist auf einmal 1, ja, laut dieser Logik, obwohl quasi keine einzelne Studie die wissenschaftliche Methodik erbracht hat, ja, und das ist natürlich. Ja, das ist, die Medien haben dann daraus die Story gemacht, dass Lanker nur aufgrund von Formalitäten gewonnen hätte. Aber wer die Gerichtsprotokolle liest, der wird da sehen, dass das da ganz anders abging. Und ich habe die Studien alle auf meinem Computer, ich habe sie alle mehrfach durchgelesen, wahrscheinlich an die 20 Mal, jede einzelne dieser 6 Studien. Ich kann euch sagen, da ist der Nachweis, ist da nicht erbracht. Es gibt die Negativkontrollen nicht, es gibt nur das kranke Gewebe. Manchmal bei Enders und Pebels zum Beispiel, ja, in der Studie von Enders und Pebels, das ist die erste zum Masernvirus 1954, die haben gesundes Gewebe benutzt. Und siehe da, ja, ich kann jetzt auch mal den Bildschirm teilen, wenn die Leute mir das sonst nicht glauben, vermutlich. In der Studie von Enders und Pebels, könnt ihr den Bildschirm sehen?
Mhm.
Ja, Moment. Weil sonst haben die Leute das ja sozusagen. So, hier ist sie, Enders und Pebels. 1954, Propagation in Tissue Cultures of Cytopathic Agents from Patients with Measles. Ja, John Franklin Enders, der hat auch den Nobelpreis damals für diese Methode dann bekommen. Die schreiben ganz klar, hier unten. Moment, so ist es. So, hier schreiben sie, a second agent was obtained from an unoculated culture of monkey kidney cells, also von einer nicht infizierten Probe, ja. The cytopathic changes it induced in the unstained preparations could not be distinguished with confidence from the viruses isolated from measles. Das heißt, sie sagen im Endeffekt, hey, wir haben ja auch die gesunde Probe gehabt, nicht inokuliert, ohne Masernvirus sozusagen, und wir konnten die in den zytopathischen Effekt, diese zytopathischen Veränderungen, die als Virus gedeutet werden, die konnten wir nicht mit Sicherheit von den infizierten Proben unterscheiden. Ja, und das haben nicht nur die geschrieben, das haben auch die Forscher nach Enders und Pebels geschrieben. Zum Beispiel hier in der Studie von Cohen 1955, also ein Jahr später, haben die nochmal geschrieben, Enders und Pebels und Rustigan et al. Encountered latent virus-like agents that induced mass vacuolization and synthetical masses in monkey kidney cell cultures. Und sie schreiben hier, dass diese Veränderungen auch both in those inoculated with specimens from measles patients and in controls aufgetreten sind. Hence, also, cytologic criteria for recognition of measles agents were difficult to apply. Ja, also waren schwer anzuwenden. Und weiter, hier die dritte Studie, Bech und Magnus, ein paar Jahre später auch, schreiben auch das Gleiche, auch in deren Negativkontrollen, sagen sie ganz klar, wo ist das? Ich glaube, die zweite gelbe Markierung. Genau, sie sagen auch wieder Enders und Pebels, Rustigan und Cohen. Also sie beziehen sich immer wieder auf die vorherigen Forscher und haben das reproduziert. Das ist auch ganz wichtig in der Wissenschaft. Reproduktion, das heißt, die haben das immer wieder und immer wieder reproduziert, haben auch in ihrer Studie hier gesehen, ja, auch wir sehen das in den normalen, gesunden Proben. Sie schreiben, cytopathic changes similar to those caused by measles virus may be observed also in unoculated cultures of monkey kidney tissue. These changes are probably caused by virus-like agents, so-called foamy agents, und so weiter. Also auch die haben das.
Aber der nächste Satz sagt, spezifische Masern-Dinger hingegen wurden nur in der Viruskontrolle gesehen, oder?
These changes are probably caused by virus-like.
Ja, der nächste Satz. Specific measles antigen.
Specific Measles, ja, aber das ist wieder ein indirekter Beweis, das ist ja ein Antigen, ja, das ist eine indirekte Beobachtung, die quasi, ja, wie soll ich sagen, der zytopathische Effekt an sich ist ja auch schon indirekt, ja.
Ja.
Das heißt, selbst wenn der zytopathische Effekt statistisch signifikant nur bei viralen Proben auftreten würde, würde ich trotzdem sagen, dass das Kontaktexperiment fehlgeschlagen ist. Ja? Also die Übertragung von den sogenannten viralen Proben schlägt fehl. Das heißt, alles, was ich im Labor mache, ist immer mit höchster Vorsicht zu genießen. Ja. Aber konkret steht hier, specific measles antigen is, however, produced only in cultures infected with measles virus. In the present study, the ability of tissue culture passage material to fix component. Genau, also die beziehen sich ja quasi auf die Antigen, auf die Antikörper.
Genau.
Genau. Das ist indirekt. Aber nicht der zytopathische Effekt, genau.
Okay.
Sie sagen, ich das war jetzt wirklich nur auf den zytopathischen Effekt. Ich weiß, das ist klar, dass wenn Leute bestimmte Symptome haben oder bestimmte, sage ich mal, eine Wunde haben, Körper oder irgendein ein Schleim produzieren in der Nase oder im Mund. Das ist schon klar, dass sich der unterscheidet von dem Speichel, von dem Gesunden und dass deswegen im Laborexperiment auch unterschiedliche Reaktionen auftreten können. Ja, weil das einfach komplett unterschiedliche Dinge sind. Das bestreiten wir gar nicht. Was wir sagen ist, wenn man diesen Schleim jetzt trinken würde, ja, oder jemandem zu essen gibt, dann wird er dadurch nicht krank. Ja, also diese Übertragungsexperimente fehlen. Ja, und sie sagen auch hier unten nochmal, dass for this reason the cytological manifestations are of limited value in the study of measles. Aber der zytopathische Effekt wird ja bis heute in der modernen Virologie trotzdem weiterhin benutzt, ja, obwohl klar ist, dass der nicht spezifisch und auch das Friedrich-Löffler-Institut hat das auch uns gegenüber bestätigt, dass der zytopathische Effekt selbstverständlich auch ohne Inokulation auftreten kann. Ne? Der ist komplett unspezifisch.
Der ist unspezifisch, ja.
Ja, genau. Und das ist halt das Problem, weil der wird ja im Prinzip in diesen ganzen Isolationsstudien immer als Primärbeweis benutzt bei den Virologen. Ja,
okay.
Also, ja, alles klar. Ich glaube, es ist klar geworden, worum es geht.
Simon, was sagst du nochmal? Also, wir sind ja jetzt schon auch wieder am Ende unseres spannenden Gesprächs anbelangt. Und Simon, du hast ja gleich Termine.
Ja, leider. Also, nicht unendlich weiter diskutieren.
Genau. Simon, was sagst du zu all dem, was jetzt Marvin ausgeführt hat?
Also ja, ich denke, vom Faktum her ist eins sicher richtig. Die Geschichte mit diesen Negativkontrollen, die bleibt in vielen, ist ja auch noch in anderen Geschichten, ist ja nicht nur dort die Negativkontrollgeschichte ist und bleibt sicher ein breites Diskussionsfeld, wo auch genügend Kritik sachkundig ist. Das glaube ich sofort. Und wenn man es insofern natürlich auf die reine Theorie, das meine ich jetzt nicht wertend, auf die reine Theoriewissenschaft reduziert, glaube ich gerne, kann man solche Kritiken mehr als stehen lassen. Dagegen steht halt die klinische Erfahrung, dass gewisse Dinge passieren, wo wir jetzt nicht drauf eingegangen sind, weil es nicht Thema von heute noch nicht notwendig ist. Wir reden heute von Onkoviren, also wir nehmen Viren, die onkologische Zellen befallen. Jetzt hat man solchen Onkoviren Gen-Proteinmarkern eingebaut, die nicht im Mensch vorkommen. Und wenn man die auf onkologische Zellen überträgt, exprimieren die diese Gene, also diese Eiweiße. Die können ja nur von dem kommen. Jetzt wahrscheinlich kommt wieder in der wissenschaftlichen Diskussion die Frage nach den Negativkontrollen auf. Die ist wahrscheinlich mehr als gerechtfertigt. Die klinische Alltagseferenz langt mir, um weiterhin an Viren zu glauben.
Ja, okay.
Ich will noch eine Sache kurz sagen. Simon hat gerade gesagt, er vergleicht sozusagen die klinische Welt, ne, der realen Erfahrung sozusagen, mit der theoretischen Welt jetzt in dem Sinne. Aber da will ich kurz einhaken. Wir haben es hier nicht nur mit Theorie zu tun, sondern mit Experimenten. Das heißt, alle Studien, die ich hier gerade gezeigt und zitiert habe, das sind reale Experimente, nicht nur im Labor, sondern eben auch in vivo mit echten Menschen und mit echten Tieren. Das heißt, wir haben es hier nicht nur mit Theorie zu tun, sondern mit real durchgeführter, exakter Wissenschaft und Experimente. Das will ich nochmal klarstellen.
Okay, alles klar. Vielen, vielen Dank für den wirklich spannenden Austausch, dass ihr euch beide diese Zeit genommen habt und auch eben wirklich...
So kann es ja weitergehen.
Genau. Und eben auch, also für mich ist halt auch ein Miteinander sprechen und diskutieren, hat sich eben gerade sehr schön gezeigt, das geht eben auch ohne, dass man sich streitet, ne? Also in Respekt, nicht so wie man das dann auf irgendwelchen Talkshows im Fernsehen teilweise erleiden muss, wenn man sich das anschaut.
Stimmt, das haben wir noch vergessen.
Genau.
Macht es für die Zuschauer wahrscheinlich spannender, wenn es
ist. Macht es wahrscheinlich spannender, weil man hat mehr Drama, ne?
Ja, genau.
Aber dieses sich ständig unterbrechen und so, das finde ich halt nicht besonders angenehm. Aber vielen, vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt, wie die Reise weitergeht und auch wie die, Marvin, ihr habt ja sehr viele Anfragen laufen, also auch eben seid im Kontakt mit öffentlichen Instituten und so. Ich bin mal gespannt, was da so noch alles kommt. Vielleicht ist es ja auch jetzt Zeit, dass auch in diesem Bereich wirklich eine Aufdeckung und eine Aufklärung stattfindet.
Das wäre ja grundsätzlich auch etwas, was, also Simon ist einer der ganz, 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 ganz wenigen, die sich überhaupt bereit erklären, über das Thema mal zu sprechen. Ja, so, das finde ich schon mal klasse. Und er hat sicherlich durch seine Position, durch seine Erfahrung, durch seine Reichweite vielleicht die Möglichkeit, in Zukunft auch mal solche Experimente anzustoßen. Ja, weiß ich ja nicht, aber vielleicht, ja.
Okay, super. Also dann vielen, vielen Dank an euch.
Dankeschön.
Ihr Lieben, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat und ich finde ihn wirklich sehr, sehr wichtig, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen und unterstützt damit unsere kostenlose Aufklärungsarbeit. Und ja, alles, alles Liebe, liebe Grüße und bis bald.
Hey, macht's gut.
Ciao. Ciao.